Herzlich willkommen beim Podcast der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München. Mein Name ist Daniela Arno und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, nämlich Caroline Henseler. Sie ist Moderatorin für verschiedene Medienhäuser und steht auch häufig bei Veranstaltungen auf der Bühne. Zudem engagiert sie sich auch sozial und genau deswegen haben wir sie heute hier. Sie ist Botschafterin der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, die Freude ist ganz meinerseits. Danke, dass ich da sein darf.
Frau Henseler, wann haben Sie denn das erste Mal von der Stiftung gehört?
Das erste Mal von der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz habe ich im Jahr 2020 gehört, und zwar über Umwege. Ich habe mich damals 2019 für die Europawahl engagiert. Speziell wollte ich junge Menschen gerade über die sozialen Medien zum Gang an die Europawahlurne motivieren. Und im Zuge dessen ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, Zielgruppen erreichen mit wichtigen Werten. Du würdest auch als Botschafterin für das Ambulante Kinderhospiz München in Frage kommen. Und dann haben wir uns an einen Tisch gesetzt und ich habe mehr von dem Team des AKM erfahren und ihrer wichtigen, wertvollen Arbeit und darf sie seither unterstützen.
Was hat Sie denn da in diesen Gesprächen auch überzeugt? Also die Situation des AKM oder die Situation der Kinder konkret?
Also zum einen natürlich die wichtige und wertvolle Arbeit, die die Menschen zu großem Teil ja auch im Ehrenamt dort leisten, tagtäglich. Aber vor allem die Tatsache, dass da so viele Familien und Schicksale sind, Schattenschicksale und Schattenfamilien nenne ich sie oft, die einfach viel mehr Licht und viel mehr Aufmerksamkeit bedürfen. Hospizarbeit ist oft noch in einer tabuisierten Ecke, aus der es sie rauszuholen gilt. Und diese wichtige Arbeit, die das Team des AKM mit viel, viel Menschlichkeit, Empathie und Hingabe tagtäglich leistet, die braucht mehr Unterstützung, auch monetäre Unterstützung. Ich glaube, nur wenige wissen, dass nur 20% dieser wichtigen Arbeit durch die Krankenkassen übernommen wird. Und ja, als ich das gehört habe, ich wusste das vorher nicht, war ich erstmal schockiert. 2,5 Millionen Euro Spendengelder werden gebraucht, um diese Arbeit leisten zu können.
Pro Jahr?
Pro Jahr. Und genau deshalb braucht es Unterstützer und Botschafter.
Das heißt, Sie sind eben Botschafterin, Sie sind auch Influencerin, Sie sind eben Moderatorin, Sie sind einer gewissen Öffentlichkeit bekannt. Heißt es, dass Sie auf den klassischen Wegen wie Instagram Werbung, hätte ich beinahe gesagt, oder Aufmerksamkeit schaffen für diese Stiftung, obwohl man eigentlich auf diesen Foren eher das schöne, gute Leben sehen will?
Exakt so ist es. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Ich sehe mich zwar überhaupt nicht als Influencerin, ich bin Journalistin und es ist immer mein Anliegen, den Fokus auf wichtige Themen zu legen, eben auf Themen, in diesem Fall Familien und Tätigkeiten, die mehr Sichtbarkeit bedürfen, Schicksale, die mehr Awareness brauchen. Aber natürlich bringt einfach mein Job in der Medienbranche eine gewisse Reichweite in den sozialen Medien inzwischen mit sich und damit wird man auch automatisch in gewisser Weise zur Influencerin. Und ich möchte einfach diese Reichweite, die man damit hat, nutzen, um weniger Fashion-Tipps zu geben, auch wenn ich wie viele Damen und Herren Mode interessiert bin. Aber das sieht man auf solchen Plattformen, finde ich, genug und möchte eben mich für wichtige Werte und Dinge wie diese einsetzen.
Was sagt Ihre Community? Sie haben ja zum Beispiel zum Tag der Kinderhospizarbeit einen Post gesetzt auf Instagram. Das habe ich mir natürlich angeschaut. Wie reagiert die Community darauf?
Also das ist ganz interessant, weil die Community auf Instagram rechnet ja im ersten Moment nicht mit solchen Inhalten, solch schweren Inhalten. Das ist aber auch genau mein Ansatz und warum ich dieses Medium damit bespiele, mit diesen Inhalten, wo ich das Gefühl hatte, hey, wie kann das sein? So wichtiges Thema, warum sehe ich dazu auf Instagram und Facebook und Co. fast gar nichts, gerade in meiner Generation. Warum sehe ich da nicht, was Menschen Tolles leisten, wie sie diese Familien mit so schweren Schicksalen, diese Kinder unterstützen? Deshalb habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, zu versuchen, behutsam meine Community, die nicht mit derartigen Inhalten rechnet, daran zu führen. Aber eben trotzdem mit der Bildsprache von Instagram.
Sie sagen behutsam. Trotzdem nochmal die Frage nach den Reaktionen. Gibt es auch Leute, die sagen, wollen wir sowas nicht lesen hier? Oder haben Sie auch das Feedback, dass Leute wirklich gesagt haben, sie spenden jetzt?
Die Reaktionen sind durchweg positiv. Ich habe wirklich keine einzige Zuschrift, keinen einzigen Kommentar bekommen im Sinne von, was soll das jetzt hier auf Instagram? Im Gegenteil, da fliegen die Herzchen, die Leute finden das gut, dass sie sehen, hey, da setzen sich Menschen für was Tolles ein, eben die Mitarbeiter des AKM, weil man eben ja wirklich mit solch schweren Themen, gerade in dieser Instagram-Bubble des schönen Scheins, überhaupt nicht in Berührung kommt. Trotzdem merkt man auch, dass gerade solche schweren Posts auch dazu führen, dass Vermeidungsverhalten bei Leuten eintritt. Also in den Tagen, nachdem ich ausführliche Stories über das Kinderhospiz und die Arbeit mache, merke ich, dass Leute erstmal ein bisschen Abstand nehmen. Das finde ich sehr schade, aber mich schreckt das nicht ab. Das ist für mich nochmal ein Grund mehr, diese Stories zu machen. Also das ist einfach, glaube ich, dieser Reflex. Viele Menschen möchten sich auf dieser Plattform rein mit dem Leichten, mit dem, was einfach so leicht konsumierbar ist, umgeben. Trotzdem sind die, die es sich angucken, die senden positive Reaktionen. Es gab natürlich auch schon ganz tolle Social-Media-Effekte. Einer hat gesagt, hey, ich bringe gerade ein Sportbuch raus mit großer Auflage, mit vielen Prominenten. Ich möchte die tolle Arbeit des AKM unterstützen. Wie wäre es, wenn wir Lesezeichen drucken? Und in jedem Buch wird ein AKM-Lesezeichen mit Spendenaufruf beigelegt. Das ist über Instagram entstanden. Liebe Grüße an den Autor, der jetzt weiß, dass er gemeint ist an dieser Stelle. Und deshalb hat es auch ganz tolle Effekte. Und sollten Leute meine Plattform verlassen, weil sie sich nicht dafür interessieren, dann kann ich auf solche Follower getrost verzichten.
Sie haben vorhin gesagt, Ihre Generation, muss man vielleicht sagen, geboren 1987, also sind Mitte 30. Haben Sie denn selber schon mal einen Tod einer nahen Person erleben müssen?
Ja, ich habe den Tod meiner Großmutter erlebt. Ich habe sie tatsächlich im Sterben als letzte Person gefunden. Wir waren im Urlaub. Ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu meiner Großmutter und das Erste, was ich nach dem Urlaub machen wollte, war, sie im Heim zu besuchen. Und ich ging in diesen Raum und ich merkte direkt, dass sie im Sterben lag. Und ich habe noch gesagt, Oma, ich bin's. Und ihr lief noch eine Träne das Auge runter. Ich habe also gemerkt, sie hat das noch wahrgenommen, sie hat mich noch erkannt. Und dann ich habe Hilfe geholt, aber sie ist dann verstorben. Also das war die erste so ganz, ganz echte, aber auch bislang einzige derartige nahe Begegnung mit dem Tod.
Aber auch ein Geschenk, dass Sie dann doch noch dabei sein konnten.
Absolut. Das war ein ganz großes Geschenk. Und eine Anekdote fällt mir noch ein. Ein Mädchen, das ich gar nicht kannte, aber im Zuge meiner journalistischen Arbeit kam der Autor John Strzelecki auf mich zu und schlug mir vor, ob wir nicht gemeinsam den letzten Herzenswunsch eines sterbenskranken Mädchen erfüllen wollen würden. Und ich sagte direkt, na klar, was ist denn der Wunsch? Und das Mädchen wünschte sich vor ihrem Tod ein Styling à la Germany's Next Topmodel. Einmal durch die Zauberkugel wandeln und sie wollte das auch filmen für sich und damit sie sich das bis zu ihrem Tod noch mehrmals anschauen konnte. Und wir haben das dann versucht zu organisieren, aber leider ist das Mädchen so schnell verstorben, dass sie das Umstyling gar nicht mehr erlebt hat und wir das eben leider nicht realisieren konnten. Das war natürlich eine sehr ernüchternde Erfahrung.
Sie haben vorhin auch gesagt, das Thema muss enttabuisiert werden. Sie arbeiten ja auch selber in den Medien. Was glauben Sie, was müssten, ich sage jetzt mal bewusst wir, was müssten wir Medienleute anders machen?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, man kann da gar nicht alle die Medien in einen Topf schmeißen, wie das meistens so ist. Es gibt tolle Berichte im Fernsehen. Ich habe auch schon tolle Fernsehfilme zu dem Thema gesehen. Und ich glaube, dass viele Leute, auch viele Journalisten damit beschäftigt sind, genau dieses Thema, ebenso wie andere Themen, aus der Tabu-Ecke rauszuholen. Ich glaube einfach, dass wir alle uns tagtäglich immer bewusst sein sollten, welches Geschenk das Leben ist und auch die kleinen Momente zu schätzen wissen und die Nörgeleien über Kleinigkeiten vielleicht dann doch eher mal einstellen. Und ich würde mir vor allem eigentlich von diesem Social-Media-Business oder von den Influencern, die eine viel größere Reichweite haben, als ich es habe, wünschen, dass sie sich vermehrt solchen Themen noch stärker zuwenden.
Es müsste ja auch gelingen, dass einfach in der Gesellschaft das auch eben tatsächlich thematisiert werden kann, dass man eben mit Kindern auch über Tod und Sterben reden kann, auch jetzt gar nicht unbedingt nur, wenn sie selber von einer Krankheit betroffen sind.
Erstens das und zweitens würde ich mir auch wünschen, dass durch die sozialen Medien, dass sich so ein bisschen wieder die Vorbilder auch ändern. Also wie gesagt, nichts gegen Fashion-Blogger und Co., aber ich würde mir viel mehr wünschen, dass wir die Leute in der Pflege, die Leute, die eben auch tagtäglich im Kinderhospiz für die schwerkranken Kinder, die Familien da sind, dass diese Leute gehypt werden, dass die gefeiert werden, dass die vielleicht zum neuen Influencer-Star werden, weil das sind Menschen, die sich so für andere aufopfern, die verdienen viel mehr Licht. Ja, oft liegt eben das Spotlight auf dem schönen Schein und dem Glamour.
Sie sind, ich habe es vorhin schon gesagt, Mitte 30 und engagieren sich jetzt eben auch stark als Botschafterin für das AKM. Jetzt würde mich mal interessieren, wie ist denn die Caroline so geworden, wie sie ist? Sie sind geboren in Bonn und aufgewachsen im Landkreis Ahrweiler. Was für ein Elternhaus war das, in das Sie hineingeboren wurden?
Ja, ich hatte großes Glück und bin sehr dankbar, in einer Familie aufgewachsen zu sein, die meinen Bruder und mich mit extrem viel Liebe ausgestattet hat. Meine Eltern waren immer für uns da, das sind sie bis heute. Sie sind auch bis heute noch verheiratet. Mein Vater ist Mediziner, meine Mutter ist für uns Kinder zu Hause geblieben. Sie haben uns beide extrem viel Zeit und Liebe gewidmet. Und ich glaube, das ist natürlich ein Privileg, dass Kinder mit einem Urvertrauen ausstattet, sodass dieses Urvertrauen einem im Leben erhalten bleibt. Und in meinem Elternhaus wurde Nächstenliebe wirklich einfach gelebt. Also bei uns wurde weder irgendwie gelästert, noch es war egal, ob jemand Migrationshintergrund hatte und weiß nicht. Also bei solchen Themen spielten nie eine Rolle. Für meine Eltern und damit natürlich auch uns war immer jeder Mensch gut, bis er einem vom Gegenteil beweist. So bin ich aufgewachsen und das hat mich geprägt.
Und was glauben Sie, wo Ihre Eltern das her hatten?
Die sind wiederum auch, muss man sagen, in sehr intakten Familien groß geworden und einfach mit sehr viel Liebe ausgestattet worden. Also wenn ich auch an meine Großmutter, von der ich eben erzählt habe, wenn ich an die denke, die war wirklich, muss ich schon fast sagen, Mutter Teresa-mäßig von ihrem Charakter. Also ich glaube, das ist einfach irgendwie ein Elternhaus mit sehr viel Empathie gewesen, für das ich sehr dankbar bin.
Was waren Sie für eine Jugendliche?
Ich war ein Streber, muss ich gestehen.
Sie scheinen es auch an der Uni gewesen zu sein, weil Sie haben extrem gut abgeschlossen mit Auszeichnung.
Ja, ich bin Mensch, ich habe immer, warum auch immer, sehr wertschätzen können, wie ich aufgewachsen bin und war und bin immer dankbar für alles. Und das war, glaube ich, mein Weg, meinen Eltern zu danken für die Erziehung und für mein Aufwachsen. Ich wollte irgendwie was zurückgeben. Und auch wenn die das nie verlangt haben, dass ich Leistung bringe in der Schule oder an der Uni, war das so mein Weg, glaube ich, hey, euch Danke zu sagen. Hey, ich mache was aus meinem Leben. Ich nutze die Start- und Bildungschancen, die mir gegeben werden und mach was draus.
Haben Sie sich auch schon früher sozial engagiert?
Ich habe in der Schule mich engagiert, das auf jeden Fall. Also diese klassischen Sachen, Schülersprecher und da kam auch schon mal irgendwie so ein Sozialpreis auf mich zu, wobei ich das nicht irgendwie...
Das verniedlichen Sie jetzt gerade.
Ja, weil das überhaupt nicht, also mir ist jetzt nicht bewusst, dass ich da groß was geleistet habe oder gemacht habe. Ich habe mich einfach immer auch für Mitschüler engagiert, die zum Beispiel als uncool galten. Vielleicht haben solche Dinge dazu geführt, aber das war kein bewusstes Handeln und eigentlich Dinge, die selbstverständlich sein sollten.
Jetzt wird ja gerade derzeit wieder diskutiert, ob junge Leute, wenn sie mit der Schule fertig sind, zum Beispiel so ein soziales Pflichtjahr machen sollen oder ein Pflichtjahr in irgendeiner Form von Dienst. Wären Sie jemand, der da dafür oder dagegen ist?
Prinzipiell finde ich das eine gute Idee, gerade auch allein aus dem Wertschätzungsgrund, über den wir eben schon kurz gesprochen haben, weil mir oft einfach irgendwie die Wertschätzung für diese Berufe fehlt und vielleicht trägt ja die Tatsache, wenn man mal ein Jahr in diese Bereiche reinschnuppert, mehr dazu bei, dass die Wertschätzung steigt. Nur auf der anderen Seite bin ich kein Freund von Pflichten. Irgendwie weiß ich nicht, wie nachhaltig das ist, wenn das nicht ja aus sich selbst heraus geschieht. Von daher müsste ich mir da noch mal ein bisschen den Kopf drüber zermartern, aber prinzipiell finde ich so einen Ansatz nicht schlecht.
Ist auch eine schwierige Frage, glaube ich. Sie sprechen ja den Aspekt an, die Pflicht ist das eine Problem und natürlich würde es nicht schaden, wenn jeder mal diese Lebenswelt mitbekommt. Dann wären wir auch näher an der Enttabuisierung vermutlich, oder?
Exakt, wahrscheinlich. Das würde vermutlich auf einem sehr guten Wege einen großen Beitrag dazu leisten.
Frau Henseler, ich finde es sehr faszinierend, mit welchem Strahlen Sie vor mir sitzen und wie positiv Sie sind. Und Sie haben ja scheinbar selber, haben Sie es ja auch gesagt, großes Glück gehabt, auch mit Ihrem Aufwachsen. Ich bin mir aber sicher, es gab bei Ihnen auch Krisen. Wir müssen nicht darauf eingehen, welche Krise es war. Aber natürlich hat man wahrscheinlich auch so in so einem Leben wie Ihrem Zeiten, wo es mal schwierig ist. Weil sonst würde es mir jetzt fast zu perfekt klingen.
Nein, natürlich, um Gottes Willen. Also Zeiten mit Krisen und Krisen, durch die man geht, gab es definitiv in meinem Leben. Das sind natürlich Zeiten, die sich dann niemand wünscht. Letztendlich schärfen sie aber den Charakter. Also ich glaube, man wird da doch sehr geschliffen in solchen Zeiten. Man lernt daraus. Es gibt doch auch diesen Spruch, jede Begegnung ist either a blessing or a learning. Und so, ich glaube, man muss umgehen lernen mit gewissen Lebenssituation und natürlich der Tatsache, dass nicht alles heititai ist. Aber wenn ich das dann vergleiche eben mit Situationen, in denen beispielsweise Leute mit lebensbedrohlichen Krankheiten stecken, dann waren meine Krisen bislang dann doch geringerer Natur und dafür bin ich dann wiederum dankbar. Also ich versuche da immer das so positiv wie möglich zu sehen, auch wenn man mal eine Krise hat. Also natürlich muss man nicht drum rumreden. Man hat auch schlechte Tage, schlechte Zeiten, aber ich glaube, man sollte sich auch immer in schlechten Zeiten darauf besinnen, was kann ich denn jetzt Positives draus ziehen oder was macht das nachhaltig mit mir? Wo kann ich wieder irgendwie ansetzen und auch aus dieser Krise was mitnehmen?
Das heißt, bei Caroline Henseler ist das Glas immer halb voll.
Ja, doch, das definitiv. Also das Glas ist halb voll. Ich würde mich als optimistische Realistin bezeichnen. Ich bin natürlich auch gebürtige Rheinländerin. Ich glaube, da ist das Glas immer mindestens halb voll. Krisen sind unvermeidbar, aber es gibt meist immer Menschen, die noch größere Krisen erleben. Deshalb waren meine bisher, toi toi toi, recht klein.
Sie klopfen auf den Tisch. Und Sie tun ja auch was, damit anderen geholfen wird in der Krise. Daher nochmal an dieser Stelle danke für das Botschafterinsein für die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Bleiben Sie gesund.
Danke Ihnen. Vor allem danke für das Gespräch.